Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich hier mit einem Hallo.
Hallo?
Ah, es ist jemand da, das ist schön. Darfst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Wenn du mehr Spaß haben willst, solltest du es noch nicht tun, weil ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl es kein besonders auffälliger Vorname ist, könnte er dir trotzdem was sagen.
Okay, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir versuchen, da jetzt irgendwie durch die nächsten Minuten zu kommen. Und mit wir meine ich mich, weil ich versuche jetzt herauszufinden, warum wir miteinander reden. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden. Und das hier, das ist mein erster Hinweis.
Jenseits der Wahrheit liegt die Welt der Verschwörungen. Sie zieht viele Menschen in ihren Bann. Wenn die Wahrheit im Verborgenen liegt, zeigt sich die Macht des Wissens.
Großes Thema unserer Zeit, Verschwörungsmythen. Vermute, das sollte oder da sollte mich dieser Hinweis hinbringen. Hast du was mit Verschwörungsmythen zu tun?
Eher mit dem Bereich der Wahrheit. Also öfter fragen mich Leute nach solchen Mythen oder ich weiß gar nicht, Gedanken würde ich das mal nennen, Verschwörungsgedanken. Und ich versuche dann immer etwas Sachliches dazu rauszufinden, also wie der Stand der Forschung ist, genau.
Das heißt, du bist sowas wie ein Faktenchecker in verschiedenen Bereichen, könnte man das sagen?
Ja, das stimmt. Also das mache ich eigentlich die ganze Zeit, weil ich eben gemerkt habe, dass das die einzige richtige Methode ist, wenn du jetzt auf die ganzen, sagen wir mal, ungewöhnlichen Gedankengänge direkt eingehst und die einfach nur bewertest und zum Beispiel sagst, ja, das ist aber jetzt sehr, sehr ungewöhnlich oder so, das weiß ich jetzt nicht, was das soll oder das habe ich ja noch nie gehört oder so, dann bist du auf dem falschen Weg und es ist besser zu sagen, ich suche mal die Studie dazu raus und dann schauen wir mal, was da drin steht.
Das ist der zweite Hinweis.
Corona-Demo mit Koch Attila Hildmann, dem neuen Star unter den Verschwörungstheoretikern.
Weil Menschen wie Einstein oder Menschen wie Galileo auch Verschwörungstheoretiker waren! Ja!
Und auch sie macht mit, die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Andreas Popp. Zu den Folgen der Corona-Krise hat er eine klare Meinung.
Diese Bündelung der Macht ist der neue Faschismus.
Oh, es ist schon gruselig, wenn man das so geballt hört, irgendwie so hintereinander geschnitten.
Ist aus dem Phrasendrescher eigentlich, ne? Ich meine, du könntest alles, was du da gerade Gruseliges gehört hast, natürlich auch in so eine Phrasendreschmaschine reintun und dann kennst du, machst du nur Faschismus, Einstein, Macht, Gewalt rein und dann kommen irgendwelche Sätze da raus.
Irgendwie hast du recht und am Ende ist es dann doch wieder irgendwie eigentlich nur Mousse. Also es ist alles nur dummes Gelaber am Ende. Aber das ist ja irgendwie das, was wir gerade schon gesagt haben. Du beschäftigst dich also jetzt im Prinzip auch gerade in diesem Moment mit dieser komischen Welle, die ja so ein bisschen über uns zu schwappen scheint, durch Corona katalysiert so ein Stück weit, ne?
Ja, glaube ich, gestimmt. Ich glaube auch, dass alle diese Menschen, die so ungewöhnliche Gedanken haben, die auch gut sind, ist ja gut, dass Menschen ungewöhnliche Gedanken haben, die schwappen jetzt stärker hoch, weil sie jetzt gleichzeitig auf Ängste treffen. Während normalerweise sind die Leute mit ungewöhnlichen Gedanken eher solche, die das dann vielleicht irgendwie prüfen oder andere dazu bringen, das zu prüfen, aber dann kriegt das nicht so eine Lautstärke. Aber du hast recht, also die sind meiner Meinung nach oder meiner bisherigen Beobachtung nach, sind die immer da. Das stimmt, ja.
So, das heißt, wir müssen jetzt noch herausfinden, warum du das überhaupt machst. Das heißt, du bist sowas wie ein Faktenchecker, das würde bedeuten, du bist entweder Journalist oder aber, weil du jetzt schon öfter mal das Wort Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit, Studie genannt hast, du kommst aus der wissenschaftlichen Ecke und versuchst quasi darüber auch Verschwörungsmythen, Verschwörungsgedanken, wie du es, glaube ich, eben genannt hast, ja zu entlarven. Ich frage mal direkt, bist du Journalist?
Sagen wir mal, ich wende journalistische Techniken an, indem ich zum Beispiel in einer Zeitung, im Radio, in einem Buch oder auf einem Podcast und 100.000 anderen Kanälen, die es gibt, erkläre, wie Wissenschaft funktioniert. Aber ich bin ausgebildeter Wissenschaftler.
Und das heißt, du arbeitest auch Wissenschaft, also du gehst in oder gehörst einer wissenschaftlichen Organisation an, auch wenn du journalistisch dann da immer mal wieder tätig bist.
Ich gehöre mehreren wissenschaftlichen Organisationen an. Das sind ja bei uns in der Wissenschaft so Fachgesellschaften. Mhm. Bei einigen bin ich schon sehr, sehr lange. Da darf man dann, also oder für mich war das dann eine große Ehre, dass ich dann Mitglied werden durfte. Zum Beispiel in England bei der ältesten naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Da bin ich ganz jung, durfte ich da eintreten und war dann ganz, ganz stolz. Mhm. Nicht wahr? Und dann gibt es andere, die dienen eher dazu, weil du halt immer Kongresse hast, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre. Oder es gibt auch welche, die alle 4 Jahre nur Kongresse machen. Da bist du einfach so Mitglied, weil es einfach dein Fachbereich ist. Ich bin nicht gerne Mitglied irgendwo, aber in wissenschaftlichen Organisationen bin ich gerne Mitglied, ja.
Einen Satz gibt es noch, den hören wir uns jetzt auch noch an.
Klopapier haben wir zum Glück genug gekauft, irgendwie schon immer. Ich bin ein großer Klopapier-Fan, schon immer gewesen.
Den Virus, den gibt es schon immer, wahrscheinlich solange es Lebewesen gibt. Ne, der besiedelt ja den Hals gerne. Aber die kleinen Details sind anders.
Viren hat es immer gegeben, solange es Lebewesen, sogar schon einzellige Lebewesen auf der Erde gab. Die sind total alt, die verändern sich dauernd durch kleine Kopierfehler, wenn die sich vermehren oder durch Einwirkungen von außen.
Warst du das, den wir da gerade gehört haben?
Ja, das war ich.
Das heißt, du erklärst halt auch eine ganze Menge. Das ist ja das, was du eben am Anfang eigentlich auch schon gesagt hast. Also du bist als jemand unterwegs, der auch vielleicht versucht, die Dinge in dieser Pandemiezeit gerade zu rücken und auch zu erklären, was gerade passiert. Und weil du eben naturwissenschaftliche Vereinigungen gesagt hast, du bist also Naturwissenschaftler, ja?
Ja, genau.
Mhm. Also sowas wie Biologe?
Ja, richtig.
So, wie nah bin ich jetzt dran? Reicht dir das als Idee von dem, was du sein könntest, oder habe ich irgendwas total Wichtiges übersehen?
Nee, das reicht, das ist perfekt.
Dann erzähl mir doch mal, wer bist du genau? Und du darfst mir jetzt auch dann, glaube ich, gefahrlos deinen Namen verraten, vermute ich.
Also ich bin Biologe Marc Wenecke und arbeite normalerweise mit Kriminalfällen und so biologisch, also mit biologischen Spuren, Speichel oder Haare oder Sperma oder Blut oder irgendwas. Mm. Und was ich aber auch schon immer mache, also seit ich studiere, ist halt, sagen wir mal, öffentliche Artikel zu schreiben. Früher waren das noch oft Zeitungen natürlich, zum Beispiel die Zeit oder die Süddeutsche oder sowas, mhm, die halt Spaß daran hatten, etwas in einfachen Worten zu erklären. Und heute sind es sehr, sehr, sehr viele Podcasts und Ähnliches. Und ich habe dann direkt als es losging im März, haben wir sofort mit einem eigenen Kanal angefangen, der eben über Corona oder wie man das auch immer nennen will, Covid oder sowas, ja, oder die Seuche, dahingehend berichtet, dass meine Frau und ich immer direkt, also sie filtert aus dem, wir haben über 500.000, wie heißt denn das, Fans oder so, wie man das nennt. Also
Follower, was auch immer, Abonnenten oder.
Ja, ja, genau, Abonnenten. Und da filtert sie die Fragen raus oder die Kommentare oder die aktuellen Themen. Zum Beispiel gestern war das die Polymerase-Kettenreaktion, die PCR, die angeblich irgendwie nicht richtig funktionieren soll.
Das sind die Tests quasi, die Corona-Tests, die gerade, also die klassische, genau, Testmethode im Moment, ne?
Ja, und dann habe ich einfach nur erzählt, wie das funktioniert und dass das total einfach und sicher ist und dass man da überhaupt kein großes Drama drum machen muss. Und jetzt, wo du das gerade eingespielt hast, hätte ich jetzt auch noch gesagt, da muss man auch nicht Einstein, Newton und sonst wen voranziehen, sondern das ist eine ganz, ganz einfache Methode, die man mit einem Stück Wolle erklären kann. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und ich gehe aber nicht drauf ein, so wie, habt keine Angst, ihr müsst mir das glauben, ich habe einen Doktortitel oder so, sondern ich erzähle einfach nur das, was bekannt ist und kommentiere es weiter nicht. Fertig.
Dann lass uns doch auch gerade nochmal, wo du Doktortitel gesagt hast, irgendwie deine Ausbildung fertig machen. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich so normalerweise mit Kriminaldingen, ja. Das heißt aber, du bist eigentlich kein, das ist schon normal, ne? Aber kein normaler Biologe, so wie ich ihn mir jetzt vorstellen würde, in irgendeiner Wissenschaftsorganisation, der mit was auch immer sonst Biologen tun zu tun hat.
Ja, es gibt den Teil, den ich, sagen wir mal, so mache, dass es keinen interessiert im Medienbereich. Also ja, das ist nicht so, wie man früher gesagt hat, das ist nicht so sexy. Also ich bin zum Beispiel sehr lange Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Naturforscher und Ärzte, bei der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, bei der Linnean Society of London und so. Nur wenn du da dann zu jemandem sagst, kommt doch mal mit zu einem Kongress oder so, das wird euch die Schuhe ausziehen. Hm. Und das ist dann irgendwie zu langweilig und zu unsexy. Das mache ich aber sehr, sehr, sehr viel. Und ansonsten bearbeite ich viele Fälle. Das wäre das Unübliche für einen Biologen. Also es gibt nicht so viele Kriminalbiologen. Und dann gibt es eben diesen Erklärteil, den ich auch noch mache. Aber es gibt auch diesen echten biologischen Teil. Und ich habe auch gerade zum Beispiel, ist jetzt gerade erschienen, ein Tierbuch gemacht, wo nur Tiere drin vorkommen. Also das ist bei mir alles gleichzeitig vorhanden.
Ich muss die Frage mal kurz am Anfang stellen. Warum machst du das? Also vor allen Dingen das mit dem nach draußen gehen. Also ich kann das Bedürfnis verstehen, dass man irgendwie versucht, Dinge, die gerade falsch erklärt werden oder die Menschen falsch verstehen oder verstehen wollen, richtig zu stellen und Fakten gegenüberzustellen. Aber man tackert sich ja da auch ordentlich Stress an die Ferse. Ne? Also wenn du dir jetzt da diese ganzen Kommentare reinziehst oder deine Frau oder so, das ist wahrscheinlich ja auch eine richtige Aufgabe, ne?
Ja, also das ist tatsächlich so. Also um jetzt mal für die Ines zu sprechen, meine Frau, da ist das so, die ist sehr sachlich, also schon manchmal geradezu roboterhaft sachlich. Die kannst du also nicht trollen und provozieren und ärgern, auch wenn du sie persönlich beleidigst im Netz oder so. Dann sagt sie, ja gut, okay, ist mir egal, mich interessiert nur, was da an Tatsachen drin steht. Und deswegen ist das ein großes Glück, weil mich würde das in Wahnsinn treiben. Das ist ein sehr großer Zeitaufwand. Das macht sie als erstes, wenn sie aufwacht. Also bevor sie sich die Zähne geputzt hat, hat sie schon die nächtlichen Trolle erstmal rausgekickt. Ach, krass. Und dann übergibt sie mir halt so ein bisschen die Sachen und ich mache das aus einem ganz anderen Grund. Ich will gar nicht was richtig stellen, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, was falsch im Umlauf ist. Das kriege ich gar nicht mit, sondern als Kind bin ich in der Platte aufgewachsen und das hat mich ein bisschen, sagen wir mal, so geärgert ist der falsche Begriff, aber gewundert, dass viele Dinge mir nicht verraten wurden oder gesagt wurden oder die auch keiner wusste. Ich kann nur zwei Beispiele sagen, die ich noch gut weiß, in Erinnerung habe. Da stand mal in der Zeitung, damals hat man Sexarbeiterinnen, die hießen damals Callgirls noch, ne, als ich klein war. Und dann stand irgendwo in der Zeitung, wahrscheinlich Callgirl irgendwie getötet oder verschwunden oder so. Und dann hat mir wirklich keiner gesagt, was das ist und ich konnte es aber auch nicht recherchieren, weil es stand in keinem Lexikon, es gab kein Google, nichts. Das heißt, ich dachte mir so, hä, verstehe ich nicht, wieso ist denn jetzt hier eine Information, die in der Zeitung auf Seite 1 ist, wieso ist die jetzt nicht verfügbar? Ja. Und das andere war, dass ich Fachworte nicht erklärt bekommen habe. Ich habe gefragt, was ist eigentlich ein Optimist? Und dann haben alle gesagt, irgendwas, was Lustiges oder haben gesagt, das ist das Gegenteil von einem Pessimisten. Aber ich habe nie erfahren, was ein Optimist ist. Und so ging das die ganze Zeit. Und dann habe ich mir irgendwann als Jugendlicher oder als Kind schon gedacht, ey, so möchte ich nicht sein. Also wenn mich jemand was fragt, egal wie merkwürdig, banal, ungewöhnlich, seltsam das klingt, dann möchte ich zumindest die sachliche Antwort darauf geben, damit nicht halt andere Menschen auch rumlaufen und sich die ganze Zeit fragen, was irgendwas bedeutet. Also das ist wirklich, das ist eigentlich nur mein Antrieb, mehr ist es gar nicht.
Ist das dann auch deine Zielgruppe oder ist das am Ende wurscht? Sind das, also jeder, der hören mag, der eine Erklärung haben möchte, der darf auch zuhören?
Das ist sehr, sehr lustig. Die Frage hat mich echt noch nie jemand gefragt, weil in der breiten Wahrnehmung bin ich derjenige, der für die Leute auch Vorträge hält und so weiter, die sozusagen nicht gut lesen und schreiben können, die keinen Zugang zu Bildung haben, die würden auch, die würden auch eher Boulevardmedien bevorzugen, die auch gar nicht schlecht sein müssen, muss ich dazu sagen. Also viele Boulevardmedien werden auch wirklich zu Unrecht gescholten, was die Aufklärung und ihren politischen Standpunkt angeht, aber gut, egal. Auf jeden Fall, die kommen eher aus dieser Ecke, aber auch das ist nicht die Wahrheit, so wie wir das vorhin schon hatten. In sehr vielen Fällen ist es so tatsächlich so, dass ich auch bei sehr großen Fachgesellschaften mittlerweile so der Richtige, der Festredner bin. Also zum Beispiel war gerade die Tagung vor 2 Jahren der Weltfliegenkundler und Weltfliegenkundlerin, die findet nicht so oft statt. Ja. Die war in Namibia und da war ich dann der Abendredner. Das kann man jetzt so nicht verstehen, aber das ist so, mehr geht dann nicht mehr, wenn du Fliegenkundler bist. Oder ich halte jetzt für die Frankische Stiftung in Halle. Da ist demnächst eine große Ausstellung, da bin ich der Eröffnungsredner oder ich habe die Ausstellung über Fliegen im Naturkundemuseum in Berlin eröffnet und so. Und da ist dann nur Fachpublikum. Da sitzen nur Nerds mit Karohemden, dicker Brille und wirklich jetzt, kein Witz, und Nerdinnen. Also nur das erfährt halt keiner, weil, wie schon gesagt, darüber berichtet ja niemand. Also ich mache beides.
Du hast ein Ding mit Fliegen, da müssen wir gleich noch drauf eingehen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch einen kurzen Moment bei dieser Corona-Geschichte, wenn wir da schon sind und du dich da so intensiv dann gerade im Moment mit beschäftigst. Jetzt haben wir eben so einen Ausschnitt gehört, wo du erklärt hast, das ist ein Virus, Viren sind alt, Viren gibt es schon immer, Viren gibt es schon so lange, es Tiere gibt und so weiter und so fort. Wie ist denn dein Verhältnis zur Corona-Pandemie? Also wie schaust du auf das, was da gerade mit uns passiert?
Ja, ich dokumentiere es ja regelmäßig. Also wir haben so einen eigenen, ich benutze nicht so normale Podcasts, weil ich will mich nicht so anbiedern so und so tun, als ob ich das gut könnte. Aber wir machen das dann einfach ganz dreckig mit Videos. Also wir machen ganz schmutzig, einfach am Anfang haben wir jeden Tag und jetzt nicht, jetzt sind wir so bei Teil, weiß ich nicht, 60 oder so und stellen das dann einfach auf eine eigene Seite, wo du dann alle Videos dir einfach anklicken kannst.
Ja.
Und da hat sich bewährt, einfach zuzugucken. Also ich nehme so eine Beobachterposition ein und sage, guck mal hier, wir stehen jetzt hier gerade 5 Meter von allen Leuten entfernt. Es ist kein Ausgangsverbot im Moment. Es gab in Deutschland auch noch nie ein Ausgangsverbot wie in vielen anderen Ländern in der echten Form. Da kann nichts passieren, weil die Viren im Freien nicht diese Entfernung überbrücken können. Und so mache ich das immer, dass ich einfach sage, ich beobachte das, ich bin da, ich ziehe mich nicht zurück, ich sende jetzt nicht nur von meinem Schreibtisch nur noch und sage allen, bleibt schön zu Hause und bleibt gesund und so, sondern ich sage, okay, es ist jetzt, wie es ist und da müssen wir durch. Ich habe auch für ein Buch, was ich dazu gemacht habe, so ein ganz dünnes Buch ohne Fremdworte, absolut allgemein verständlich für wirklich jeden, der lesen und ja, der lesen kann halt und Da habe ich es auch so gemacht, dass ich dann einfach nur, meinetwegen, wenn jemand gesagt hat, ja, wenn ich Wäsche wasche von jemandem, der Corona hat, muss ich dann irgendwie 95 Grad nehmen oder so. Und ich sage, nee, es reicht im Grunde, ehrlich gesagt, brauchst du noch nicht mal richtiges Waschmittel nehmen, es reicht irgendeine Seife und 40 Grad, weil die werden einfach weggeschwemmt, die Viren.
Ja.
Also so ist es einfach immer nur, so eine beobachtende Sicht und eine, wenn du so willst, auch eine teilnehmende, weil ich sehr viel unterwegs bin. Und dann zeigen wir, okay, guck mal, wir haben gerade eine Veranstaltung gemacht, das ging schon, weil die Leute saßen alle auseinander und hatten Masken an. Muss man jetzt nicht sofort eine Panikattacke kriegen.
Und so aus deiner Sicht als Biologe oder auch als Privatmensch, Marc, machst du dir jetzt Sorgen über das, was da gerade passiert mit diesem Virus? Oder ist das was zwangsläufig irgendwann mal hat passieren müssen und mit dem man rechnet, wenn man Biologie studiert? Also wie schaust du da so aus biologischer Perspektive drauf?
Ja, genau. Biologisch ist das was total Normales. Du kannst jetzt nicht sagen, ich rechne damit, dass in meiner Lebenszeit nochmal eine Pandemie kommt.
Mhm.
Aber da ich mich für die sogenannten Keime sehr interessiere, da habe ich viele alte Bücher, weil ich mag die alten Forscher, die früher damit gearbeitet haben und Forscherinnen auch. Das ist eine sehr ungewöhnliche Betätigung, die ja auch unheimlich gefährlich war früher, auch Chemie übrigens auch.
Mhm.
Die Leute hatten ganz oft verbrannte Hände und fehlte ein Auge und so, wirklich, wie man sich das im Comic vorstellt, ne? Weil denen das irgendwie in die Ohren geflogen ist und die sich verätzt haben oder vergiftet oder die Lunge war kaputt und so. Und deswegen habe ich so viele alte Literatur dazu. Und das ist etwas, mit dem du rechnen musst, in dem Sinne, dass es jederzeit passieren kann. Du kannst aber nicht sagen, ich werde es persönlich noch erleben.
Mhm.
Und deswegen, ganz ehrlich, ich finde es, ich will jetzt nicht sagen schön, weil das wäre natürlich sehr, sehr missverständlich für die Leute, die krank werden und die darunter persönlich aus wirtschaftlichen Gründen leiden und so.
Mhm.
Aber ich finde es sehr, wie soll ich denn das jetzt sagen, spannend und aufregend und dokumentationswert. Ich habe auch dieses Applaudieren dokumentiert, wo dann alle gesagt haben, die Pfleger sollen lieber mehr Geld kriegen. Und die Pflegerinnen habe ich gesagt, ja, was hat das denn jetzt mit dem Applaus zu tun? Ja, ich dokumentiere das und stelle es ins Netz. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass sie genug verdienen. Ich habe nur gesagt, ist doch schön, wenn ganz Deutschland mal applaudiert. Mehr war es doch gar nicht. Ich finde das interessant, dabei zu sein. Und ich kann es halt auch nicht ändern. Aber ich kann halt dafür sorgen, dass die Leute nicht alle falsche Annahmen weiter verbreiten.
Aus wissenschaftlicher Perspektive findest du es spannend, habe ich verstanden. Und es passieren ja tatsächlich auch durchaus spannende Dinge. Jetzt allein so um diese ganze Impfstoffgeschichte, ne? In was für einer wahnsinnigen Geschwindigkeit da gerade wissenschaftliche Arbeit gemacht wird und ja auch Neuland betreten wird mit diesen RNA-Impfstoffen, die es bisher ja eigentlich so nicht gegeben hat. Ist das auch irgendwas, wo du sagst, das ist einfach gerade auch so ein Push in der Wissenschaft, der zeigt, was möglich ist?
Ich würde sagen, was die Medikamentenentwicklung und so angeht, Push würde ich es nicht nennen, sondern man sieht mal, was los ist. Und die Entwicklung von der RNA als Impfstoff war natürlich auch vorhersehbar im biologischen Bereich, weil das eine Technik ist, von der ziemlich viele wussten, also weil manche von euch vielleicht ja auch an Wissenschaft interessiert sind, so ähnlich wie dieses sogenannte CRISPRN. Das sind Sachen, die wo man sofort weiß, da wird es Nobelpreise für geben, da wird es extreme Umwälzungen in der biologischen oder biomedizinischen Wissenschaft geben. Also das ist eigentlich für mich weniger spannend, weil das eigentlich eher schon im Bereich der Anwendung ist und nur damit steht, dass du die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen dafür schaffst. Sondern ich finde persönlich dabei zu sein, was sich sozial ändert. Also dass zum Beispiel Politiker, die mega das Maul aufgerissen haben, jetzt halt kleiner als ein Staubkorn geworden sind, außer sie sind verrückt, dann reißen sie natürlich weiter das Maul auf. Aber sagen wir mal, die hatten noch alle Tassen im Schrank und haben einfach gedacht, sie können durch ihre Behauptungen die Welt steuern, was ja auch lange geklappt hat. Und jetzt kommen die in der Generation großmäuliger Bösewichte das erste Mal an ihre Grenzen, weil sie sehen, dass das Brüllen halt nichts mehr hilft. Wohlgemerkt, ich rede nicht von Leuten, die jetzt eine Persönlichkeitsstörung oder eine psychische Erkrankung haben, sondern von den Leuten, die es einfach drauf ankommen lassen, große Klappe zu riskieren. Das finde ich spannender, weil das uns Wissenschaftler sehr betrifft und Wissenschaftlerinnen. Weil der letzte Typ, der das gemacht hat, das ist ja schon sehr oft passiert, also der Trump meine ich jetzt, aber auch das ist vorher schon passiert mal in der Sowjetunion, da wurden zum Beispiel die Mendelschen Regeln verboten, also da wurde die Vererbung verboten. Der Leiter des Institutes für Genetik wurde erschossen, weil er gesagt hat, okay, jetzt reicht's, also Mendelsche Regeln kann jeder im Garten nachprüfen mit Hühnern oder mit Blumen oder sowas. Und deswegen, das finde ich spannender, wie sozusagen jetzt sozial und politisch mal mit was umgegangen wird, wo das Ganze ja groß Kotzige, nichts mehr nützt.
Ja, auf der anderen Seite, gerade wenn du jetzt Trump ansprichst, so richtig ein Lernerfolg ist ja noch nicht eingetreten. Er tut eigentlich immer noch lange nicht das, was er tun müsste, wenn man sich die Situation in den USA anschaut.
Nee, das habe ich schlecht ausgedrückt. Ich meine, die Menschen sehen, dass die Großmäuler einfach nur Großmäuler sind und dass die Wissenschaft einen Beitrag leisten kann. Es ist, natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf die ganzen Schreihälse und so, das ist ja klar, ne? So ist das halt. Aber das, was ich bis jetzt erlebe seit März 2020, jetzt ist ja November 2020, ist, dass viele Menschen, die sowieso schon Interesse an Tatsachen hatten oder wussten, dass Flugzeuge nicht dadurch fliegen, dass ich dran glaube, sondern dass es jemand ausgerechnet hat, wie die Flügel geformt sein müssen, dass diese Menschen jetzt sozusagen wieder, ein dummes Wort, so ermächtigt werden oder raffen, dass da was ist, was wirklich funktioniert. Dass natürlich in so kurzen Momenten jetzt noch irgendwelche Menschen wie der, den du genannt hast, nicht ihre Politik ändern, das ist klar. Aber ich denke, es könnte für die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre oder 30 Jahre, wo sehr viel Schlimmes passieren wird. Also bis 2050 werden ja Hamburg, Bremen, die Küste der Niederlande, Bangladesch und so weiter werden ja unter dem Meeresspiegel liegen. Und da müssen wir unbedingt genügend Leute haben, die jetzt durch diese Zeit, durch die Corona-Zeit gegangen sind und verstanden haben, dass es um Zahlen und Daten geht und um nichts anderes. Und deswegen sehe ich da was sehr Gutes drin, auch wenn jetzt kurzfristig vielleicht noch nichts passiert. Aber ich hoffe, dass die sich daran erinnern werden, egal wie alt die sind, wenn es dann richtig losgeht mit dem Klimading, dass sie dann wissen, wo sie hingucken sollen und wo sie nicht hingucken sollen.
Habe ich jetzt schon mit verschiedenen Leuten drüber geredet, ne? So diese Krise jetzt als Chance zu sehen, auch für das, was danach kommt oder was eigentlich schon vorher da war und was eigentlich dringend bearbeitet werden sollte, auch aus dem Gefühl heraus, dass wir ja was schaffen können. Also wir alle zusammen haben ja diese Corona-Krise hier in der Hand. Wir haben in der Hand, wie diese Pandemie verläuft. Das heißt, wir haben auch Macht. Wir haben Macht, etwas zu verändern. Und das ist ja eigentlich eine ganz wohltuende Erkenntnis, die wir auch alle mitnehmen könnten in die nächste Krise, die da auf uns wartet.
Ja klar, also oder noch was ganz Banales, weil ihr das vorhin auch eingespielt hattet mit dem Klopapier da. Ja. Es ist halt so, wir haben ja gesehen, dass es nicht funktioniert. Also die Menschen lernen nicht. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Also wir wissen, dass das Plündern als Extremform vor diesem Klopapier-Ding passieren wird. Also jeder dachte ja, dass als dann die zweite Welle sich anbahnte, dass das nicht nochmal passiert mit dem Klopapier, weil es ist ja genug Klopapier da. Das heißt, wenn einfach alle Leute ganz normal weiter ihr Klopapier und ihre was auch immer Tüchlein kaufen, dann gibt es gar keine Verknappung. Die existiert ja überhaupt nicht. Aber hat ja nicht geklappt. Und das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Das heißt, wir können beim nächsten Mal sagen, okay, pass auf, vergiss es. Du brauchst keinen Aufruf machen, plündert nicht, hortet nicht, hamstert nicht. Die Leute machen das sowieso. Die Energie können wir uns sparen. Ja. Das heißt, wir machen es dann so, wie zum Beispiel ein Drogeriemarkt das gemacht hat in Deutschland. Der hat gesagt, okay, wir haben es gerafft. Das heißt, wir räumen jetzt die Hälfte des Ladens leer und räumen dann alles mit irgendwelchen Stäbchen und Papieren und sonst was voll, weil die Leute sowieso hamstern und plündern. Und das finde ich super, weil das spart uns unendlich viel Aufregung, Energie und so weiter. Das ist also ein Testlauf nicht nur im Guten, wie du es gerade geschildert hast. Ne? Wir haben Macht und wir können was tun und gemeinsam klappt das, sondern wir müssen auch sehen, Menschen sind halt egoistische, kleine Wesen, die am Ende des Tages nicht in der Lage sind, zusammenzuarbeiten in bestimmten Dingen. Und dann muss man das halt leider auch so hinnehmen. Das ist auch, haben wir jetzt auch experimentell erprobt.
Was wir auch erprobt haben, ist die Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft. Also es ist eine wichtige Erkenntnis oder ein wichtiger Lernprozess für Politik, dass Politik auf Wissenschaft oder auf Fakten zurückgreift, weil das war ja auch nicht immer so.
Sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich muss sagen, mich hat ganz am Anfang, weil ich oft im sogenannten, früher sogenannten Osten unterwegs bin, also in sehr kleinen Städten in wie soll man sagen, im östlichen Deutschland, die also früher die DDR waren. Und da ist natürlich so, dass die halt nicht immer so einordnen möchten, wie die Regierung arbeitet, weil sie damit sehr gemischte Erfahrungen gemacht haben. Und da habe ich dann sehr, sehr früh von so einer kleinen Lokalzeitung mal gesagt, also da haben die gefragt, was ist das Beste an Angela Merkel? Da habe ich gesagt, dass sie Naturwissenschaftlerin ist. Hm. Und da waren die ganz baffelt und das ist also richtig groß durch die ganze Region gegangen und fanden das eine total merkwürdige Antwort. Und die ist ja noch zusätzlich also Spezialistin für das schwierigste Fach eigentlich, was es gibt unter Naturwissenschaftlern. Also wenn du dir eine Party vorstellst, wo alle möglichen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, dann machst du, wenn du einen Witz machen willst, den jeder versteht, dann sagst du physikalische Chemie. Ne, das ist so wie, das ist das Schwierigste, was keiner rafft. Ja. Dafür, das ist das, wo sie ihre Doktorarbeit drin gemacht hat und wo ihr Ehemann auch eine Professur für hatte. Und und das wird vielleicht nicht wiederkommen, weil das war natürlich ein geschichtlicher Sonderfall, dass so jemand mal Regierungschef werden kann. In Italien gab es ja zwischendurch mal eine technokratische Regierung, wo sie auch gesagt haben, das machen wir jetzt nur alles nach wissenschaftlichen, nicht nach politischen Kenntnissen. Das hat nicht funktioniert, weil die Menschen möchten, dass Babys geküsst werden und im Karneval einer mit Bier trinkt und Wein und so. Also deswegen fürchte ich, dass aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ich bin auch Vorsitzender eines großen Landesverbandes für einer politischen Partei. Also ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die Karrieristen und Schwätzer häufig leider mehr Durchhaltevermögen haben, weil die Menschen, die sich wissenschaftlich äußern wollen oder wissenschaftlich sich beteiligen wollen, halt irgendwann sagen, ich verstehe das nicht. Ich meine, das haben wir jetzt ganz klar bewiesen. Und warum reagiert keiner? Ich kann mal ein Beispiel aus neuerer Zeit sagen, wo sehr viele aufgegeben haben. Der Umkehrpunkt für die Eisschmelze ist halt jetzt erreicht. Vor ungefähr, wann waren das jetzt? 4 bis 6 Wochen. Also wir wissen, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist. Das war für etwas später vorhergesagt, ist aber schneller gegangen.
Das sind diese und sogenannten Kipppunkte, ne? Wo quasi, wenn es einmal anfängt, wenn es einmal in die eine Richtung kippt, dann, dann war es das im Prinzip, ne?
Genau. Und das hat natürlich dann viele mitgenommen, weil die gesagt haben, hey, seit dem Bericht vom Club of Rome oder von mir aus auch, wenn man gesagt hat, da waren noch nicht so viele Daten drin, das ist schon sehr lange her, Jahrzehnte ist das her, dass der rauskam. Das war ein Bestseller, der war in ganz Deutschland, also jeder bildungsbürgerliche Haushalt hatte den zu Hause stehen. Jeder heute ältere Mensch, der aus dem Bildungsbürgertum kam, wusste das, dass das CO2-bedingt ist. Und da haben natürlich viele Kollegen und Kolleginnen gesagt, okay, also ich weiß jetzt nicht, was soll man denn jetzt noch machen? Also das gibt's einfach nicht. Ne? Deswegen bin ich nicht sicher, ob dieser Zusammenschluss, der sehr deutsch ist, zwischen was Sachlichem, was Vernünftigem und eben auch, wenn du so willst, was Technokratischem. Also Angela Merkel ist ja nicht nur Machtpolitikerin, sondern halt auch ganz krasse Technokratin, die alles genau wie vereinbart immer abarbeitet, was ja alle zu Tode nervt. Ne? Dass sie auch, wenn sie sagt, das haben wir aber vor 2 Jahren so besprochen, dann machen wir das jetzt auch so. Dann sagen die, ja, aber es sind 2 Jahre vergangen, Frau Dr. Merkel. Ne? Und dann sagt sie, ja, ist aber egal, das steht aber so da, dann machen wir das jetzt auch so. Und das glaube ich nicht, dass wir das Glück haben werden, dass das eine Lehre für die Zukunft sein wird, fürchte ich, aus meiner Beobachtung.
Wie glaubst du, dann kriegen wir dann in Zukunft eben so große Krisen oder eigentlich geht es ja wirklich nur um die eine große Krise, nämlich den Klimawandel, irgendwie in den Griff oder hast du das schon aufgegeben, wenn du irgendwie sagst, Hamburg und Bremen sind eh unter Wasser und Teile der Niederlande und die Kipppunktgeschichte ist auch durch.
Ja.
Bangladesch, ja, genau.
Ja, also das ist nicht aufzuhalten. Also die neuesten Messungen und der Bericht aller Forscherinnen und Forscher, die in dieser Klimaorganisation sind, die geben ja immer so Teilberichte raus nach und nach. Besteht keine, sagen wir mal, wissenschaftliche Begründung dafür, dass das noch umkehrbar sein sollte. Ich denke, das wird am Ende tatsächlich ein soziales und politisches Problem werden. Du wirst halt sehr viele Wanderungsbewegungen von Menschen haben, die dann halt meinetwegen in Asien oder Afrika sich hin und her bewegen. Und dann wird man ja sehen, ob daraus was Gutes wird, wie du vorhin meintest, eher was Gemeinsames und was Schönes, oder ob dann eher so strukturängstliche Kräfte da siegen werden. Das ist halt das nicht so große Große Experiment. Aber wissenschaftlich gibt es keine Hinweise darauf, dass das noch mit normalen Mitteln lösbar ist.
Das heißt, im Zweifel müssen wir auch erst wirklich die Folgen spüren, damit irgendwas auch passiert, also damit Handlung passiert. Und Folgen spüren reicht nicht irgendwie mal drei Hitzesommer in Folge, sondern da muss wirklich mal irgendwie was absaufen.
Ich fürchte, selbst das wird nicht reichen, weil ich kann jetzt zu den Hitzesommern sagen, wir haben 2003, habe ich den ersten krassen Hitzesommer in Brandenburg erlebt. Da habe ich mit Schädlingsbekämpfern eine Schulung gemacht und da saßen wir alle da. Also das ist ganz lustig, Schädlingsbekämpfer und Kämpferinnen sind eher konservativ, weiß der Teufel warum. Jedenfalls, die waren dann alle so, weiß ich nicht, ist doch ein schöner warmer Sonnenausgang. Ja, aber ihr seht doch anhand der Tiere, weil die Tiere, die man in der Schädlingsbekämpfung hat, sind häufig sehr stark wärme- und umweltabhängig. Also das ist ein schöner Umweltanzeiger eigentlich. Was soll's. Und das wurde eigentlich immer schlimmer. Und selbst Leute in normalen Berufen, die irgendwie in umweltabhängigen Berufen arbeiten, zum Beispiel Holzwirtschaft, Schädlingsbekämpfung und so, also ganz hemdsärmelige Sachen, haben das eigentlich gesehen, dass das den Bach runtergeht. Aber da ist überhaupt nichts passiert. Und ich fürchte, beim Absaufen wird es auch nicht anders sein. Wenn du danach gehen würdest, müsstest du ja sagen, okay, was ist mit den ganzen Waldbränden oder damals mit dem Absaufen von New Orleans? Das hat überhaupt keine Folgen gehabt, null. Also ich glaube nicht daran, dass die Leute den Knall hören. Oder wie du das vorhin gesagt hast, dass eine Schwelle erreicht wird, ab der die Leute den Knall hören. Weil wenn das so wäre, müsste der längst gehört worden sein. Und das ist nicht der Fall.
Nein, wenn man es aus der trockenen wissenschaftlichen Perspektive nimmt, dann hat es immer schon Veränderungen gegeben auf dieser langen Geschichte unserer Erde. Das ist jetzt eine vielleicht besonders krasse oder besonders schnelle, aber der Erde ist es ja am Ende Wumpe so, ne? Also es geht ja nur darum, wie wir darauf zurechtkommen, und dann ist halt unser Job dann wohl nicht mehr diese Entwicklung aufzuhalten, sondern damit zu leben.
Ja, richtig. Und das haben Menschen ja auch schon gemacht. Es gab ja mal eine Zeit auf der Erde, da lebten nur noch 10.000 Menschen auf der Erde. Das sollte man mal sich vor Augen führen, ne? Also das ist weniger als was wir heute in Deutschland als eine kleine Stadt ansehen. Und das war auf der ganzen Erde. Natürlich, und es kann auch gut sein, dass Menschen irgendwann mal aussterben, oder es ist auch mit Sicherheit so. Und wenn du erdgeschichtlich guckst, was soll's? Ich meine, es sind doch Dinosaurier ausgestorben. Es gab, wir sind ja im 6. großen Artensterben seit Beginn des Lebens auf der Erde. Und bei den letzten Artensterben sind auch sehr viele Arten ausgestorben. Wie du schon sagst, dem Leben an sich, also dem Erbsubstanz, begründeten Leben von Erbsubstanz, die sich weitergibt und eine neue Generation an Leben erschafft und die sich verändern und anpassen kann an neue Umweltbedingungen, ist das in der Tat mega Wumpe. Und das wundervolle, flirrende, klirrende, summende, brummende Leben auf der Erde kommt sehr gut ohne Menschen klar. Also da hast du recht, das ist absolut egal. Ja.
Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut und gehen vielleicht wieder in die Richtung Verschwörungsmythen oder Gedanken oder wie auch immer wir es nennen, weil im Prinzip dreht sich darum ein Spiel, was wir ja traditionell immer spielen am Sonntagmorgen, die Geschichten vom Pferd. Gibt gleich drei Geschichten, die hören wir uns zusammen an. Und eine ist im Prinzip sowas wie so ein Verschwörungsmythos. Es ist nämlich erfunden. Das ist eine nicht wahre Geschichte. Die anderen zwei stimmen. Und dein Job ist es herauszufinden. Da können wir mal gucken, wie das mit den Fakten so funktioniert, wenn du dir einfach nur Geschichten anhörst. Aber ich habe das Gefühl, du weißt sehr viel. Also du hast schon sehr viel gehört. So, mal gucken, ob wir dich überhaupt hinters Licht führen können. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit dir zu tun. Was weiß ich nicht, aber Stefan Beuting aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat das Ganze vorbereitet und der erklärt es dir jetzt.
Es gibt eine Schnittmenge aus Wissenschaft und Witz. Und für alles, was sich in der Schnittmenge befindet, gibt es ein Magazin. Die Annals of Improbable Research. Darin jede Menge fiktive und reale Experimente, gerne auch mal absurd. Dir, lieber Marc Benecke, muss ich das ja nicht erzählen, du bist ja selbst mit dabei. Mitglied im Editorial Board, also maßgeblich für die Verbreitung solch grenzwertiger Forschung mitverantwortlich. Die drei Geschichten, die wir heute hören, die sind alle aus dem Bereich unwahrscheinliche Forschung, genauer unwahrscheinliche Sportwissenschaft. Und sie stammen alle aus fernen Vorzeiten. Damals gar nicht witzig gemeint, dafür lachhaft aus heutiger Sicht. Zwei dieser Geschichten sind unwahrscheinlich, aber wahr. Und eine nicht, die ist vom Pferd. Und du, lieber Marc, darfst gleich mal raten, welche.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar. Krass.
So, also es geht um Ruhm und Ehre und Du musst natürlich dann am Ende irgendwie versuchen herauszufinden, welche Geschichte die falsche ist. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast keine schlechten Karten. Hab ich so das Gefühl?
Einerseits. Andererseits habe ich von Sport null Ahnung. Ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht. Außer als Schüler war ich mal rudern, aber ansonsten könnte das schwierig werden. Ja.
Aber du beschäftigst dich mit diesen grenzwertigen Geschichten, hat der Stefan Gahle erzählt, und bist da auch Mitglied, mal wieder, in einem Board. Was kannst du vielleicht noch mal kurz in drei Sätzen erklären? Was ist denn das? Was sind ja, das für Geschichten?
Also jedes Jahr erscheinen Forschungsarbeiten, die, wie er das jetzt hier beim Pferd auch macht, die aber stimmen. Also die sind nicht fiktiv, das ist nicht so, sondern das sind tatsächlich echte Forschungen und die hören sich unwahrscheinlich an und man soll dann drüber lachen und dann drüber nachdenken. Mhm. Und das ist der ganze Sinn. Und einmal im Jahr verleihen wir an der Harvard University im sehr schönen, holzgetäfelten Sanders Theater die Spaß-Nobelpreise, die Ig Nobel Prize. Mhm. Also das ist der, das ist so in drei Sätzen das Ding.
Dann kommt jetzt hier die erste Geschichte und mal gucken, ob du dann mit deiner Spürnase herausfindest, ob das richtig ist oder eben nicht.
Geschichte 1. Folge der schräggestellten 8. In der ersten Geschichte geht es um das Geheimnis eines guten Laufstils, beziehungsweise um den Versuch, mit Hilfe von Pferdeschwänzen diesem auf die Schliche zu kommen. Anfang der 1970er Jahre, Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Bonn. Laufbänder, eine lichtempfindliche Kamera, Probandinnen mit Pferdeschwänzen. Genauer, mit in phosphorisierende Farbe getauchten Pferdeschwänzen. Die Mitarbeiter sind auf der Suche nach dem heiligen Gral der Sportwissenschaft. Sie haben nichts weniger vor, als den komplexen Ablauf von Abdruck, Hüftrotation, Flugphase und Landung auf eine neue Weise bildlich zu erfassen. Nämlich mit Hilfe leuchtender Pferdeschwänze. Das Laufband startet und beim Übergang vom Gehen in den Laufschritt beginnt der Pferdeschwanz erst zu wippen, auf und nieder, und dann beschreibt er die Form einer leicht abgeknickten Acht. Vortrieb, Rotation, Auf- und Abwärtsbewegung. Diese Vektoren formen die Acht. Je flacher die auf den Kameraaufnahmen liegt, desto weniger Auf- und Ab und desto mehr Hüftrotation. Ist die Hüfte eher steif und es wird viel gehoppelt, ist die Pferdeschwanz-8 steil aufgestellt. Die Wissenschaftler suchten nach einem idealen Winkel, den sie irgendwo zwischen 45 und 55 Grad vermuteten. Ihren Berechnungen nach sollten LäuferInnen ihren Stil so anpassen, dass die Achsen der Pferdeschwanz-8-Öhrchen im Schnitt 49 Grad nach oben zeigen sollten. Tolle Idee, nur leider völlig bedeutungslos, weil sich nämlich mit der Zeit herausstellte, dass Laufstile viel zu individuell sind, als dass sie alle über den gleichen Pferdeschwanzwinkel geschoren werden könnten.
Nee, das glaube ich nicht.
Naja, zumindest klingt es erstmal nach einer wissenschaftlichen Methode, die da angewandt wurde, auch wenn sie eine kreative ist.
Ja, also genau, das ist nämlich, das ist das Tückische an eurem Spiel, dass das gemessen wurde, das glaube ich sofort. Ich weiß nicht, warum man jetzt phosphorisierende Farbe oder die eintauchen muss, aber das war vielleicht für die Kameras praktischer, kann sein. Mhm. Aber ich kann die Frage nicht beantworten, ob das echt ist oder nicht, weil ich die Grundannahme nicht prüfen kann, ob es sinnvoll ist, einen idealen Laufstil zu haben. Also ich weiß nicht, wofür der ideale Laufstil gut sein soll. Das kann ohne weiteres gemacht worden sein. Aber ich weiß nicht, ob das eine sportwissenschaftliche Frage ist, ein idealer Laufstil, und ob der von irgendwelchen Winkeln abhängt. Also geht es um Energieverbrauch, geht es um Geschwindigkeit oder was? Das weiß ich nicht. Deswegen,
schwierig.
Eigentlich muss ich da passen. Also.
Ja, passen gilt nicht, aber ich kann ja sagen, du kannst dir natürlich erstmal in Ruhe alle drei Geschichten anhören und kannst dir dann hinterher überlegen, selbst wenn du da jetzt irgendwie keinen Plan von hast, dann muss das Bauchgefühl her. Gut. Ich weiß nicht, ob du als Wissenschaftler irgendwo noch einen Rest Bauchgefühl zulässt, aber im Zweifel geht das dann immer. Ne? Guck mal, das ist hier.
Ich höre mir den Rest mal.
Ja. Genau, das ist Geschichte Nummer 2.
Geschichte 2. Härtegrad 5 auf der nach oben offenen Fallographenskala. Spitzensportler sind es ja gewohnt, Opfer zu bringen. Aber Erektionsstörungen als Nebenwirkung durch die Einnahme anaboler Steroide, das will doch keiner. Heute würde man jedem Sportler sagen, dann lass doch die Finger davon. Damals in den 70ern, in den goldenen Zeiten des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, ging man das ganz anders an. Um die Wirkung anaboler Steroide zu testen, wurden die Mittelprobanden gespritzt. Beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München wurde eine Apparatur in Auftrag gegeben, die Penisumfang und Penishärte von Versuchspersonen aufzeichnen sollte. So könne die Versuchsperson bei der, Zitat, Darbietung sexueller Stimuli, Klammer auf Film, Klammer zu, ihre Penisreaktion am Monitor wahrnehmen. Zitat Ende. Die Probanden saßen also da, Anabolika im Blut, Phallograph um den Phallus geschnallt und dann die Pornokassette reingeschoben. Wissenschaft in den wilden 70ern. Heute ist durch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass anabole Steroide tatsächlich zu Testosteronmangel, zu Erektionsstörungen und zu Impotenz führen. Aber nicht wegen des Phallographen. Der war leider zu störanfällig. Ob die Probanden die Zeit mit den Pornofilmchen wenigstens genießen konnten, ist nicht überliefert.
Wirklich, meinst du das ernst?
Der Phallograph. Schon mal von gehört?
Ja, gibt es in der Kriminalistik. Wurde früher mit Sexualstraftätern gemacht, um zu sehen, was ihre sexuelle Kernfantasie ist. Also man kann ja so einiges unterdrücken. Ja, ja, also gibt es für Frauen auch. Das ist so ein Glaszapfen, der hat innen drin, sendet er Licht aus und misst, wie viel Licht wieder zurückgesendet wird von der Vaginalschleimhaut. Und dann kannst du zum Beispiel erstaunlicherweise sehen, dass Frauen auf Pornos genauso reagieren wie Männer, obwohl sie das ja abstreiten. natürlich darf es jetzt nicht so ein Schrott sein wie, warum liegt da Stroh? Das regt wahrscheinlich tatsächlich nur... Ja. Stumpfere Menschen, aber ja, das Gerät gibt's ja.
Okay, das Gerät gibt's, aber ob die Geschichte jetzt wahr ist, lassen wir erstmal noch.
Also sie ist hier ist wieder ein Grundannahmenproblem. Es ist nämlich so, dass am Anfang, wenn du Anabolika nimmst, bist du sehr stark sexualisiert. Die Leute sind richtig schockiert von sich selbst. Also die berichten, wenn sie damit anfangen, dass sie sozusagen, also egal was, also wenn sie irgendwo eine Bluse im Schaufenster sehen, müssen sie schon onanieren. Also dann rennen die irgendwo hin, wo sie onanieren können. Also deswegen, dass diese Potenzabnahme, die kommt erst später sozusagen. Oder was heißt Potenzabnahme oder die Testosteronabnahme kommt später erst. Ja.
Eine Geschichte hast du ja noch. Vielleicht ist die ja ganz offensichtlich falsch. Mal gucken.
Geschichte 3. Auf die Plätze. Fertig. Furz. Lage, Lage, Lage. Was im Immobiliengeschäft als Mantra gilt, das gilt ebenso beim Schwimmen. Also liegt natürlich die Idee nahe, alles zu versuchen, dass eben die Lage bei Schwimmerinnen und Schwimmern verbessert. Wie wäre es denn, wenn man es schaffen würde, die eigenen SchwimmathletInnen etwas mehr aus dem Wasser zu heben? Mit Luft. Wir schreiben das Jahr 1976. Bei den Olympischen Spielen in Montreal soll es endlich klappen mit den Medaillen für Deutschland. Wissenschaftler vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft haben eine scheinbar einfache wie geniale Idee. Während eines Trainingslagers im Vorfeld der Spiele hatte der Mannschaftsarzt Pumpen an die Athleten ausgeteilt. Damit sollten sie sich unmittelbar vom Wettkampf Luft in den Darm pressen. Das Kalkül? Mehr Luft im Bauch, mehr Auftrieb, weniger Verdrängung im Wasser. Mehr Verdrängung der Konkurrenz, ergo mehr Medaillen. Vielversprechende Untersuchungen hätten ergeben, dass die Leistung um bis zu 2% gesteigert werde. Die Bilanz? Mit 2x Bronze leider ernüchternd. In Montreal hatten die SportlerInnen keinen geeigneten Aufblasraum in der Nähe des Beckenrandes gefunden. Deshalb hatten sich die Athleten bereits im olympischen Dorf aufgepumpt. Doch beim Start war die eingepumpte Luft längst entwichen.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Also zumindest hoffe ich an dieser Stelle, dass das die falsche Geschichte ist, obwohl Menschen ja wirklich seltsame Dinge tun.
Also es ist sehr, sagen wir mal so, es ist hier relativ gefährlich, weil wenn da Ärzte, Ärztinnen dabei sind, gewesen sind, würden sie sagen, pump auf keinen Fall Luft irgendwo ein, weil das ist super gefährlich, weil es in die Adern gelangen kann. Das ist auch bei zum Beispiel eine Tötungsmethode, die ein Täter sogar schon angewendet hat. Wenn du Luft in den Vaginalraum reinbläst oder eben natürlich auch in den Rektal, also in den Darm, kann das natürlich in den Blutstrom übertreten, wenn du Pech hast. Also das ist gefährlich. Ich muss sagen, dass ich während meiner Doktorarbeit Geld vom BISP bekommen habe, vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften, weil ich Doping-Urin untersucht habe von Ringern. Ja. Und Ringer, da waren nur männliche Ringer.
Ja.
Deswegen, das gibt's schon mal, das Bundesinstitut für Sportwissenschaften.
Immerhin. Punkt
und die
eins.
Haben auch Interesse an Wissenschaften gehabt, ja. Also ich würde aus folgendem Grunde, nicht aus dem Bauchgefühl heraus, ich habe kein Bauchgefühl, alles ist möglich.
Ja.
Tatsächlich aber wie du auf die letzte Geschichte tippen, weil sie halt ärztlicherseits so gefährlich ist. Mhm. Und dann würde ich mir wünschen, dass irgendeine Ärztin oder ein Arzt gesagt hat, das wollen wir unseren Sportlerinnen und Sportlern aber ersparen. Aber ich habe kein Bauchgefühl, sondern sage das nur aus diesem Grund.
Ich finde es auch schwierig. Also ich weiß ja auch nicht, welche die falsche Geschichte ist. Ich finde es tatsächlich auch schwierig. Und wollen wir mal hören, was Stefan zu deiner Entscheidung sagt?
Absolut.
Die Auflösung. Geschichte 2, die mit dem Phallographen, der die Erektionsfähigkeit von gedopten Sportlern messen soll. Den gab es tatsächlich. Im Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Geschichte 2 stimmt. Schwimmsportlern Luft in den Hintern blasen, damit sie mehr Auftrieb bekommen, besser im Wasser liegen und damit bessere Zeiten schwimmen. Das war ja Geschichte 3. Und die ist so abstrus, das kann man sich gar nicht ausdenken. Also außerhalb eines Bundesinstituts. Die Geschichte stimmt. Bliebe noch Geschichte Nummer 1. Die mit den Pferdeschwänzen, die beim Joggen durch die Form ihrer Achterbewegung Auskunft über den Laufstil geben. Das ist unsere Geschichte vom Pferd. Wobei, wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob dazu nicht gerade irgendwas in der Antragsphase steckt?
Ach, mein lieber Marc, mach dir nichts draus. Ich fand es total schwierig an dieser Stelle. Und aber gut, das zeigt ja, dass Stefan seinen Job gut gemacht hat. Und ich finde deine Begründung gut, aber sie hat leider nicht gestimmt.
Es gibt ja keinen Grund, nichts zu machen. Ich habe ja gesagt, dass man sich entscheiden kann. Es ist unmöglich, das zu entscheiden. Ich habe ja nur gesagt, dass es ärztlicherseits gefährlich ist, aber ansonsten ist das unmöglich. Das ist genau der Grund. Also deswegen treffe ich eben keine Aussagen zu etwas, was ich nicht prüfen kann. Hm. Und da ich es in dem Fall nicht prüfen kann, muss man das dann halt eben auch so sagen. Aber wenn jetzt eure Spielregeln sind, dass man irgendwas ein bisschen ausschließen soll, kann ich das gerne machen. Aber es ist wirklich genau der Fehler, der bei den von dir genannten Verschwörungsgedanken und so weiter eine Rolle spielt. Weil am Ende des Tages sitzen alle zusammen in der, weiß ich nicht, beim Essen und dann prüfen sie eben alles nur anhand ihres Bauchgefühls. Und das ist eben exakt das, was man einfach besser unterlassen sollte, weil es zwar dazu führt, dass es in dem Moment vielleicht so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt oder so oder irgendwas Lustiges erzeugt, das ist aber noch nicht das Problem. Das Problem ist, es wird weitererzählt. Deswegen lehne ich ab, sowas zu kommentieren. Das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, das ist nicht.
Aber das ist entscheidend. Dann zeigt unser Spiel ja tatsächlich ganz gut, wie diese Mechanismen dann am Ende funktionieren.
Ja, genau.
Mit denen du dich dann auch intensiv beschäftigst. Ne? Ja. Vielleicht können wir da auch, wenn wir dann da gerade schon mal sind, nochmal ein bisschen hin zurückkommen und darüber sprechen, was du denn da alles so um die Ohren gehauen bekommst. Also was sind denn so jetzt gerade in der Pandemiezeit so die typischen Fragen oder Aussagen, die dir begegnen, bei denen du auf jeden Fall Fakten entgegenstellen willst, musst, kannst?
Also eine Sache, die häufig gefragt wurde, war, wie es mit der Teilchengröße von den Viren ist. Wie groß sind Viren überhaupt und wozu dienen die selbstgenähten Masken? Mhm. Egal, ob die jetzt sehr dicht sind oder nicht. Und das hat lange gedauert, bis die Menschen verstanden haben, dass die Masken nur andere schützen, nicht mich. Mhm. Also das war sowas, was gerne verdreht wurde von den plaudernden, schwätzenden, Sachen verbreitenden Leuten, die es nicht geprüft haben. Die haben dann gesagt, okay, wenn die Maske nicht schützt, dann brauchen wir sie nicht. Und da fehlt aber der entscheidende Satz, die Maske schützt dich vielleicht nicht, aber wenn der andere eine Maske trägt, schützt er dich sehr wohl. Und wenn du eine trägst, schützt du andere, weil deine Teilchen zurückgehalten werden. Und je dichter die Maske ist, umso besser. Du tust also was für andere. Und diesen Schritt, dass man was für andere einfach tut, was direkt keinen Nutzen für einen selbst hat, sondern nur, wenn alle mitmachen, das hat ziemlich lang gedauert. Dann natürlich Spezialfragen zu Erkrankungen. Ich habe diese und jene Erkrankung, bin ich eine Risikogruppe. Dann jetzt ganz neu zu den Testverfahren, wo ich nicht drauf eingehe, auf die ganzen Details mit Falsch-Positiven und Falsch-Negativen, sondern ich erzähle das ganz hemdsärmlich dann einfach, wie es im Labor aussieht, dass natürlich menschliche Fehler auftreten können und wie man die eben vermeidet, wie in einer Autofabrik oder in jeder anderen Herstellungsstätte, Buchbinderei oder so, da möchtest du die halt auch nicht haben. Mhm. Und ansonsten war es zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel sagen, was wir sehr direkt machen konnten. Unter den Masken kriegt man keine Luft und dies und das. Und dann bin ich einfach, weil ich gerade im Krankenhaus war, bei einer Freundin, die ist Krankenschwester. Und dann habe ich gesagt, komm, hol doch mal gerade das Sauerstoffmessgerät aus. Und dann habe ich immer mehr Masken übereinander angezogen. Mhm. Erst so eine ganz dünne, so ein Schal, der verboten ist mittlerweile oder nicht erlaubt ist. Dann eine einfach genähte, dann doppelt genähte, aber alle übereinander. Und wir haben die ganze Zeit weiter meinen Sauerstoffgehalt gemessen. Und es hat sich halt nichts geändert. Also der Sauerstoffgehalt in meinem Blut blieb immer gleich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müsste doch wirklich der letzte sagen, wenn er sagt, okay, das habt ihr gefälscht, dann sagst du dem, ja, dann geh du doch schnell zu irgendeinem befreundeten Arzt, Ärztin, Krankenpfleger, die haben das Ding rumstehen, brauchen das nicht, schließ dich schnell an, das brauchst du nur auf den Finger klipsen, dann kannst es ja du mit deinen Masken selber prüfen. Und da hat sich das eben dann geteilt. Die Leute, die es unbedingt glauben wollten, dass man unter den Masken keinen Sauerstoff kriegt, die haben dann weiter gesagt, nee, ist aber trotzdem so. Und da gibst du dann natürlich auf, da beschäftige ich mich dann aber auch nicht mehr mit. Sondern dann sage ich halt, okay, gut, ich habe dir die Technik geschenkt, du kannst das Geschenk annehmen oder du kannst es nicht annehmen, das ist mir jetzt egal.
Was glaubst du, wie lange sind wir jetzt noch beschäftigt mit dieser Pandemiesituation?
Ja, wir können, also man kann es ja relativ gut mit der US-amerikanischen Grippe, die ja aus Gründen spanische Grippe genannt wird, aber die kam ja aus den USA. Mhm. Also die mit der Grippe ganz gut vergleichen. Da gibt es ja sehr große Ähnlichkeiten in dem Verlauf. Und ich denke mal, dass wie jetzt auch jeder, der zuhört und jede, die zuhört, sich gut vorstellen kann, dass das nächstes Frühjahr, sobald die Leute wieder vor die Tür gehen können und dann nicht mehr zusammenhocken in Wohnungen, wo sich dann das leichter übertragen kann, dass es sich dann bessert. Mhm. Politisch ist durchgesickert, also jetzt ist ja Mitte November 2020, also vor 3 Tagen oder so, hat der engste Vertraute von der Kanzlerin gesagt, dass das wahrscheinlich noch bis Herbst nächsten Jahres gehen wird. Mhm. Was genau, wissen wir nicht, aber halt irgendwelche Beschränkungen. Ich als jemand, der sehr viele Vorträge macht, kann sagen, dass man es eigentlich in Vortragsräumen gut in den Griff bekommt, sehr einfach, mit so Pfeilen auf dem Boden und Leute auseinandersetzen und dann müssen die halt eventuell auch Masken tragen. Also ich denke, das wird sich dann einfach, so wie jetzt, glaube ich, auch jeder das sich vorstellt, wird sich das dann ab Frühjahr langsam lockern. Mhm. Und solange die Leute, wie gesagt, nicht alle unter einem Dach hocken, dürfte das dann auch gut gehen. Was meiner Meinung nach interessant sein wird, ist dadurch, dass wir erstmals so viele Leute haben, die so eng aufeinander leben weltweit. Das war ja vor 100 Jahren bei der letzten Riesenpandemie war das ja nicht so. Mhm. Ob sich nicht doch irgendwelche Erbsubstanzteile vermischen und doch noch ein anderer Erreger daraus entsteht.
Das, also eine Mutation oder?
Halt nicht. Ja, so eine Art Mutation, eher eine Vermischung. Mhm. Also die Mutationen sind, glaube ich, nicht so das Problem. Weil die finden dann irgendwelche Wirte dafür, Nerze, weiß ich nicht, Fledermäuse, Pangolins, da diese Schuppentiere, irgendwas halt. Mhm. Aber und bleiben dann vielleicht auch da die größte Zeit. Aber was eine größere Befürchtung ist, du hattest ja ganz am Anfang gefragt, war das vorhersehbar? Mhm. Und es gibt so 5 ganz große Ideen, wo die Menschheit kulturell wirklich an ihre Grenzen kommt. Und das ist eher diese Vermischung, dass 2 verwandte Erreger sich vermischen und dann sehr, sehr schnell sehr tödlich werden. Nicht wie Ebola. Ebola tötet ja zu schnell. Mhm. Deswegen hat sich Ebola nicht weltweit verbreitet. Aber so wie Masern, sagen wir mal. Mhm. Masern ist sehr, sehr, sehr gefährlich, viel gefährlicher als Corona und so. Und wenn das eine Vermehrungsrate wie Masern hat und dann die Menschen sich nicht dann müsste man echte Ausgangssperren machen. Also nicht nur die wir in Deutschland so nennen, sondern echte. Ja, ja. Und da, glaube ich, würden die Leute nicht mitmachen und dann wird es ernster werden. Ja.
Aber glaubst du, wie Masern wird Corona dann in einem Jahr oder so kein Thema mehr sein, weil wir einen umfassenden Impfschutz haben und uns keinen Kopf mehr drüber machen müssen und wieder in Stadien gehen können oder auf Konzerte abends und uns in den Armen liegen? Also das wird alles wieder zurückkommen.
Das wird zurückkommen, weil die Leute sich das wieder nehmen werden. Also die Menschen nehmen sich das. Das sehe ich auch jetzt schon. Mhm. Also ich sehe das laufend bei Besprechungen. Wir sitzen alle 2 Meter auseinander. Ich achte da sehr, sehr streng drauf. Meine Frau ist auch sehr unnachgiebig da. Mhm. Und wir behalten sogar die Masken an. Ich habe sogar im Labor, wo wir nur zu zweit sind und irgendwie 6 Meter auseinander sind, selbst da tragen wir Masken aus gegenseitigem Schutz und so. Und weil wir eben alle Familien und Angehörige haben. Also nicht wegen uns, sondern wegen den anderen, die dann dadurch angesteckt werden können. Und ich sehe aber, dass andere Menschen, mit denen ich das zusammen durchziehe, spätestens nach einer Dreiviertelstunde halt sagen, okay, komm, weißt du was, scheiß drauf, die Maske runternehmen und sich zum Abschied umarmen und knuddeln und so weiter. Mhm. Also das ist, sehe ich einfach jeden Tag sozusagen, wenn ich bin. Und deswegen könnte es sein, dass die Menschen das sich zurückholen, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Mhm. Der umfassende Impfschuss wird irgendwann gegeben sein. Es wird natürlich Impfgegner und Gegnerinnen geben, das ist aber nicht so schlimm, weil es reicht ja eine gewisse Durchimpfung und die Leute müssen das dann halt in Kauf nehmen, dass sie dann halt erkranken. Das tun sie dann ja auch aktiv und das ist ja dann, wenn man so will, auch ihr gutes Recht. Also wenn sie jetzt der Meinung sind, dass sie an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen, dass ihre Kinder eventuell nicht zur Schule gehen dürfen und so weiter, dass sie eventuell sehr schwer erkranken oder andere anstecken aus ihrer eigenen Familie, die auch Impfgegner sind, bitteschön. Es gibt eine Grenze, ab der kann man das dann nur in der Diktatur durchsetzen. Aber wenn die diese schweren Nachteile in Kauf nehmen, ist es nicht so schlimm, wie sich's anhört, weil man ne, durch Impfung dann, glaube ich, ganz gut hinkriegen wird. Ja, denke schon, dass das klappt.
Ich muss jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal an den Anfang zurückkommen, weil du ja mehrfach von Fliegenveranstaltungen gesprochen hast, was ja schon irgendwie bemerkenswert ist, dass du auf Fliegenveranstaltungen Hauptredner bist. Was hast du denn mit Fliegen am Hut?
In der Kriminalistik sind Fliegen interessant, weil du manchmal auf Leichen Insekten hast, die dir was verraten drüber, wo die Leiche vorher lag, weil dann Tiere von einem anderen Ort da sind. Oder also Insekten oder weil sie in einen Teppich eingerollt, in einen See versenkt wird und zu bestimmten Jahreszeiten nur bestimmte Insekten leben, die dann mit in dem Teppich eben eingerollt sind. Und
dir solche sagen, Dinge passieren
so
wirklich, ja?
Waren das.
Das gibt es nicht nur irgendwie im Tatort?
Ja, das sind echte
Tatort.
Fälle, die wir haben, ja klar. Ich weiß nicht, Tatort, die, also ich gucke kein Fern und ich habe noch nie Fern geguckt, keine Ahnung, aber die, also das ist sicher auch, taucht sicher auch in Krimis auf, da gibt es einen Autor, Beckett, da werde ich immer nachgefragt. Ich lese auch keine Romane, aber ja. Das scheint aufgegriffen worden zu sein in Fernsehserien und Krimis und Kinoserien. Das Bekannteste ist eigentlich, dass die Tiere dir sagen können, wie lange eine Leiche besiedelt wurde. Das ist so das Bekannteste. Je älter die Tiere auf der Leiche sind, die Insekten, umso länger hat die Leiche irgendwo gelegen.
Das heißt, dich faszinieren schon auch Insekten ein Stück weit, weil du hast es dann ja wahrscheinlich auch mit ganz schön für den normalen Magen anstrengenden Dingen zu tun.
Ach so, nee, die Insekten liebe ich, weil wir sind nur Gäste auf dem Planeten der Gliedertiere, also der Planet Erde, wenn den Aliens irgendwie beschreiben müssten zu ihren anderen Aliens da, dann müssten die sagen, oh, es ist ein spannender Planet, das meiste, was es dort gibt, sind sogenannte Kerbtiere, Gliedertiere, Arthropoden, Insekten, Spinnen, Milben, und so, dass wir Menschen oder überhaupt Wirbeltiere oder Säugetiere sind ohne jede Bedeutung. Also das ist, wir machen zwar mega Terraforming, ne, Städte, Straßen, Tunnel, dies und das, Erderwärmung, aber das ist, wie gesagt, ja nur eine vorübergehende Sache. Darüber haben wir ja geredet und der Planet gehört den Gliedertieren. Also ich bin eher so, ich freue mich da immer dran, dass ich Gast sein darf bei den eigentlichen Lebewesen, die den ganzen Planeten am Laufen halten. Also es ist eher so eine kindliche Freude, so, weißt du, wie du, wenn du als Kind bei einer Party von Erwachsenen rumläufst. Oh, ich darf länger aufbleiben, es ist Silvester, ich darf mal bis Mitternacht wach bleiben. So ist das für mich eher.
Ich darf mal ein paar hunderttausend Jahre auf der Erde Unruhe machen hier. Ja, schön. Ja.
Nee, ich darf, nein, ich darf unter diesen Lebewesen, die eigentlich Bedeutung haben, darf ich Gast sein. So, ne?
Wobei wir ja uns nicht wie Gäste verhalten, du hast ja schon gesagt, wir machen ordentlich Terraforming, ne, und wir verändern ja auch die Lebensräume für die Insekten und auch die Lebensbedingungen dadurch, ne, Stichwort Klimawandel, der ja vermutlich auch durchaus was mit dem Insektensterben zu tun hat, dem wir gerade
begegnen. Ja, natürlich.
Ja. Und das ist ja schon ein massives Insektensterben.
Das ist das größte Artensterben, seit es Menschen auf der Erde gibt. Es ist das sechste, wie gesagt, große Artensterben, seit es Leben auf der Erde gibt. Wir sind in der, also wenn du jetzt nur mal dieses Artensterben nimmst, das ist die größte Naturkatastrophe, die es seit menschliches Leben auf der Erde herrscht, jemals stattgefunden hat. Es ist nichts Schlimmeres, sagen wir mal, tja, wie soll ich das jetzt nennen? Sagen wir ruhig mal biologischen Bereich, um es nicht so weit ausgreifen zu lassen, was jemals passiert ist. Das ist, also viele Kollegen und Kolleginnen, zum Beispiel Amphibien, sind ja fast schon komplett ausgestorben, die reden nicht mehr darüber. Also ich kenne mehrere Kollegen, die weinen, also die einfach weinen. Also du darfst sie nicht darauf ansprechen, auf keinen Fall. Also wenn du mit denen redest, du darfst das nicht als Spaß oder sonst wie erwähnen. Auf gar keinen Fall. Also es ist todernst. Ne? Die Party ist gelaufen danach. Das hat Leuten das Rückgrat gebrochen. Auch dieses große Meeressterben. Also besonders bei Seen hat man das am Anfang zuerst gesehen, weil die ja geschlossenere Systeme sind. Das sind immer, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Leben da drin ist oder an der Küste in Irland, wo der Golfstrom lang geht, wo es ein bisschen wärmer ist. Wenn du da vor 20, 30 Jahren reingegangen bist, da konntest du dir ein kleines Aquarium basteln aus dem Leben, was da drin war. Und das war so irre, was da alles rumgeschwommen ist, dass du wirklich mit kindlicher Freude oder mit Tränen der Freude oder wie auch immer davor gesessen hast und gesagt hast, das habe ich alles nicht gewusst, nichts davon, obwohl ich Biologe bin. Oder gesehen, zum Beispiel, ich wusste nicht, wie Muscheln schwimmen. Das hatte ich vorher noch nie gesehen, dass die ganz normal schwimmen können. Ne, man kennt die immer nur so als auf dem Badezimmer rumliegen, als hier oder so.
Ja.
Und all das, oder Tintenfische, mit denen ich länger gearbeitet habe, was die alles für tolle Sachen können. Und das stirbt vor unseren Augen. Das ist wie, wenn im Krankenhaus einer meiner Opas ist an Lungenkrebs gestorben. Du kannst zugucken, wie der verschwindet. Und so ist das hier mit dem Artensterben. Aber wie gesagt, es ist, wie es ist. Und wir zwei werden es jetzt auch nicht ändern, sondern nur, wenn die Menschen halt aufhören, Tierprodukte zu verwenden. Das ist die einzige bekannte Lösung, die schnell wirkt, also die jetzt sofort wirkt. Kein einziges Tierprodukt mehr verwenden. Das würde sofort das Ganze zum Halten bringen in einer nennenswerten Form. Mhm. Aber da wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, ist es halt so.
Marc Benecke ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag. Er ist Kriminalbiologe und betreibt gerade jetzt in der Corona-Pandemie Aufklärung. Wo findet man dich denn mit deinen Videos, die du ins Netz stellst?
Also das ist jetzt nicht flapsig gemeint, ne? Es ist nett gemeint. Also das Einfachste ist googeln, wenn man bestimmte sucht, also dann so wie Marc Benecke Masken oder so.
Ja.
Dann der Channel oder wie auch immer man das nennen will, ist virusonline.de. Mhm. Das Buch heißt Viren für Anfänger, dieses allgemeinverständliche, fremdwortfreie Corona-Buch. Mhm. Und ansonsten gibt's auch noch, mache immer so Gags, markitube.com ist dann halt mein YouTube-Channel. Und markipod.com ist mein wissenschaftlicher Podcast, der auf dem öffentlich-rechtlichen Sender seit 20 Jahren läuft und so weiter. Aber ich würde sagen, googeln ist einfacher, weil dann kann man sich besser raussuchen, was gerade interessant ist.
Vielen Dank, lieber Marc, und schönen Sonntag.
Gleichfalls, schönen Sonntag. Ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.